Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Mit Vera Linz. Herzlich willkommen zu einer neuen Breitband-Ausgabe, in der wir uns wie immer drei Themen aus unserer digitalen Welt vertiefter anschauen wollen. Bei mir im Studio sind aus dem Breitband-Team Markus Richter und Dennis Kogel. Hallo ihr beiden.
Hey. Hallo.
Dennis, du hast dich damit beschäftigt, wie zivile Tech-Unternehmen zunehmend ins Kriegsbusiness einsteigen und damit quasi Teil der Rüstungsindustrie werden. Hat dich das überrascht?
Ja, sehr, weil mir gar nicht das Ausmaß dessen klar war.
Und du, Markus, hast ein fast schon philosophisches Thema, wie ich finde, mitgebracht. Die Frage nämlich, ob bzw. wann es gesellschaftlich vertretbar ist, für öffentliche Dienstleistungen nur noch auf digitalem Weg bezahlen zu können. Das unschöne Wort von Digitalzwang steht im Raum. Hast du eine Antwort gefunden?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe gelernt, wie viel Hintergrundwissen man manchmal anhäufen muss, um überhaupt zu verstehen, welche Frage da gestellt wird.
Gut, ich bin gespannt. Los geht's aber mit einem echten Aufreger. In Europa bisher unvorstellbar, in Brasilien jetzt geschehen. Die Plattform X ist dort gesperrt worden in dieser Woche. Dennis, Markus, was hat diese Informationen bei euch ausgelöst im Kopf?
Ich fühlte mich ehrlich gesagt an eine vergangene Breitbandsendung erinnert, wo wir über Pavel Durov und dessen Festnahme, also den Telegram-Chef, gesprochen haben, weil ich hier exakt dasselbe Gefühl hatte, nämlich, da trifft es die Richtigen, aber ist das der richtige Weg? Also ist das alles auch ganz korrekt so gelaufen und will man das eigentlich?
Ja, ganz genau so. Ich dachte auch, ja, auf X passiert sowieso nichts Gutes gerade, kann weg. Und dann im zweiten Moment dachte ich, hab ich das auch nochmal hinterfragt und dachte, Moment, ist das wirklich so? Das ist bestimmt komplizierter.
Darum wollen wir uns das jetzt genauer anschauen, gemeinsam mit unserer Korrespondentin Anne Herberg in Rio de Janeiro, mit der wir am Freitag, dem 6. September, dieses Gespräch aufzeichnen. Am Montag hat der oberste Gerichtshof in Brasilien die Sperrung der Social-Media-Plattform X bestätigt. Die Richter werfen dem Dienst vor, nicht entschlossen genug gegen die Verbreitung von Hassrede und Fake News vorzugehen. Der Konflikt war ja schon über Monate eskaliert. Wenn wir nochmal zurückschauen, wie konnte sich das so hochschaukeln?
Ja, du hast es richtig formuliert. Es ist eine Eskalation eines monatelangen Streits. Los ging es im April. Da hat Alexandre de Moraes, das ist ein Richter des obersten Gerichts von Brasilien, Ermittlungen gegen Elon Musk, also den X-Eigner, eingeleitet. Und zwar wirft er ihm genau vor, Accounts nicht zu sperren, die, wie du es ja auch schon gesagt hattest, Verschwörungstheorien und Falschinformationen verbreitet haben sollen. Zum Beispiel eben auch aufgerufen haben sollen zum versuchten Staatsstreich am 8. Januar 2023 hier in Brasilien, wo Anhänger des rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro das Regierungsviertel gestürmt haben, weil sie gesagt haben, uns wurde die Wahl gestohlen. Und dieser Richter des obersten Gerichts, Alexandre de Moraes, der führt eben schon lange Ermittlungen gegen sogenannte digitale Milizen, vor allem aus dem Kontext eben des rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Das ist wichtig, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. So, er hat eben gesagt, diese Accounts müssen gesperrt werden. Das haben andere Plattformen gemacht, aber Musk nicht. Der hat ihm nämlich Zensur vorgeworfen und hat dann seine Vertretung in Brasilien geschlossen mit dem Argument, er fürchte um die Sicherheit der Mitarbeiter. Das ist allerdings illegal in Brasilien. Also als Unternehmen braucht man einen rechtlichen Vertreter. Und da hat der Alexandre de Moraes jetzt letzte Woche Musk aufgefordert, bitte setze wieder einen rechtlichen Vertreter ein und vor allem bezahle die Bußgelder, die wir verhängt haben. Sonst muss ich die Plattform sperren. Musk ist dieser Aufforderung nicht nachgekommen und die Plattform wurde gesperrt.
Das heißt, diese Forderungen stehen jetzt im Raum und solange Musk denen nicht nachkommt, wird die Plattform auch weiter gesperrt bleiben.
So sieht es derzeit aus. Die Entscheidung wurde nochmal von einem Richtergremium am Montag bestätigt. Also Musk muss dem Ganzen nachkommen, sonst bleibt das gesperrt. Was Musk allerdings gemacht hat, er hat jetzt auf dem gesperrten X, was für ihn ja nicht gesperrt ist, de Moraes heftigst kritisiert. Er spricht von Zensur, von einem bösen Diktator. Er vergleicht de Moraes mit Lord Voldemort. Und de Moraes wiederum hat Musk völlige Respektlosigkeit Unfähigkeit gegenüber der brasilianischen Souveränität vorgeworfen. Also da ist jetzt mittlerweile ein großer Stierkampf auch zwischen den beiden am Laufen.
Man fragt sich ja auch, warum Elon Musk dem nicht nachkommt. In anderen Fällen, wie zum Beispiel in Indien oder in der Türkei, ist er ja solchen Forderungen nachgekommen. Warum tut er das hier nicht?
Das ist genau die Diskussion eben auch hier in Brasilien. Also Experten ziehen auch immer diese beiden Fälle als Beispiel heran und sagen, da hat er ja was gemacht. Also er hat Konten gesperrt, die regierungskritisch waren, beispielsweise in Indien, in der Türkei, in Brasilien nicht. Das hat viel damit zu tun, dass Musk hier mittlerweile ja eine parteipolitische Figur geworden ist. Also er hat politisch klar Stellung bezogen in diesem Land, und zwar Stellung bezogen auf Seiten des rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Während dessen Amtszeit hat er ja hier in Brasilien auch einen großen Erfolg geschäftlich feiern können, nämlich die Einführung von Starlink in Brasilien, das mittlerweile viel genutzt wird. Aber zurück zum Parteipolitischen. Also er ist mittlerweile in der Anhängerschaft des Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro sowas wie eine Ikone geworden. Aus dem Lager kommt jetzt auch die größte Kritik an der Entscheidung. Also dass man wirklich sagt, nee, da wurde jetzt Zensur gemacht. Es sei der Beweis einer linken Diktatur in Brasilien. Und auf Seiten eher aus dem progressiven linken Lager wird die Entscheidung von Jim Moraes verteidigt. Sagt man, nee, jedes Unternehmen, das in Brasilien agiert, muss sich der brasilianischen Gesetzgebung unterwerfen. Und nur weil jemand jetzt irgendwie ein Tech-Milliardär aus den USA ist, steht er nicht über dem brasilianischen Gesetz. Also das hat sich auch stark politisch polarisiert, diese Diskussion.
Du hast Starlink schon erwähnt, den Satelliten-Internet-Anbieter, ein Unternehmen von Elon Musk. Inwiefern ist das jetzt auch noch involviert in den Konflikt?
Es ist in zwei Punkten involviert, und zwar einmal auf der Seite, dass es ja auch ein Internetanbieter ist, der sich aber anfangs eben dagegen gesperrt hat, der Aufforderung des obersten Gerichts zu folgen, die Plattform X auf seinen Diensten sozusagen zu blockieren. Also wer Starlink, wer Internet per Starlink hatte, der konnte noch auf X zugreifen. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite hat das oberste Gericht Starlink eben auch die Daumenschrauben angesetzt, weil es gehört ja zum Musk-Imperium, und hat die Konten von Starlink in Brasilien gesperrt. Und zwar mit dem Argument, okay, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, von X die Bußgelder einzutreiben, dann sperren wir die entsprechende Summe auf den Konten von Starlink, denn das gehört ja dem gleichen Menschen, bis er eben den Aufforderungen für X Folge leistet. In dieser Situation gab es jetzt von Starlink einen Kurswechsel, denn angesichts der Drohung, dass eventuell der Dienst auch in Brasilien eingestellt oder blockiert werden könnte, also da ging es wirklich darum, die Bodenstationen einzusammeln und dass es eben dann kein Starlink-Internet mehr gäbe, haben die eingelenkt und haben jetzt angefangen, X auch zu sperren. Das Ganze haben wir mit ja doch einer großen Anspannung jetzt auch verfolgt und verfolgen es weiter, denn Starlink hat eine ganz, ganz große Bedeutung hier in der Amazonasregion, und es wird vor allem auch nicht nur von illegalen Goldgräbern, sondern auch von Indigenen in ihren Territorien benutzt, aber auch vom brasilianischen Militär. Also es gibt da eine gewisse Abhängigkeit. Das heißt, das wäre wirklich nochmal ein Brocken gewesen, wenn jetzt dieser Internetdienstleister, der Satelliten-Internet, vom Netz genommen worden wäre.
Schauen wir mal auf die NutzerInnen von X. Für die meisten ist die Plattform jetzt also gesperrt, außer sie umgehen das zum Beispiel mit einem VPN. Wie wichtig ist X überhaupt in Brasilien?
Ja, Brasilien ist ja nicht nur die größte Nation in Südamerika, sondern es ist wirklich auch eine sehr, sehr netzaffine Nation. In kaum einem anderen Land verbringen die Menschen so viel Zeit online, auf Nachrichtenseiten beispielsweise oder Messenger-Diensten. Also ohne WhatsApp geht hier gar nichts, und Instagram ist also mit Abstand das weitgenutzte Netz, oder Facebook auch. X war einmal ein sehr wichtiges Netz, als es noch Twitter hieß, vor allem für Agendasetter, für den Austausch politischer Informationen. Es hat eine wichtige Rolle gespielt in großen sozialen Protesten, die es hier im Jahr 2013 gab und dann auch in der Wahl von Bolsonaro 2018. Also das war eine ganz, ganz wichtige Plattform. Sie hat aber diese zentrale Rolle etwas eingebüßt, vor allem auch seit Musk das Netzwerk übernommen hat, seit aus Twitter X wurde. Mittlerweile nutzen es nur noch die Hälfte der Menschen von damals, also insgesamt 22 Millionen brasilianische Nutzer. Das ergab die letzte Umfrage aus diesem Jahr übrigens vom Institut für Demokratie und Demokratisierung der Kommunikation. Was wir jetzt in der letzten Woche beobachten konnten, darüber haben mehrere Medien hier berichtet, ist, es gab eine Migration der Nutzer. Und zwar zu Diensten wie Threads von Instagram und vor allem auch Blue Sky. Blue Sky hat eine regelrechte Nutzerexplosion erlebt. 2,6 Millionen neue Nutzer in der letzten Woche, davon 85% Brasilianer. Und einer eben auch der brasilianische Präsident, der sagte, guten Morgen hier auf Blue Sky, wie findet ihr es hier? Auch das größte Nachrichtennetzwerk Globo ist auf Blue Sky gezogen. Also da hat eine Migration stattgefunden.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, Anne Herberg, was würdest du sagen, wie wird es jetzt weitergehen in den kommenden Wochen?
Also da bin ich selber extrem gespannt. Meine persönliche Einschätzung, die ich auch mit vielen Experten teile, mit denen wir gesprochen haben, ist, dass das ganze Jahr vom Rechtsstreit so sehr in die politische Richtung jetzt gegangen ist. Also dass es kaum wahrscheinlich scheint, dass Musk sozusagen einlenkt und sagt, gut, ich ernenne einen Rechtsvertreter, ich zahle die Bußgelder und dann wird das Ganze wieder freigeschaltet. Geschäftlich ist für ihn, also finanziell ist diese Plattform für ihn ja auch gar nicht so wichtig in Brasilien vielleicht. Aber dieser ganze Streit nutzt, glaube ich, den politischen Lagern gerade mehr als die Plattform wieder freizuschalten. Denn es ist ja jetzt wirklich so ein Stierkampf daraus geworden, der mit den beiden politischen Lagern in Brasilien mittlerweile sozusagen verkuppelt wird. Also das Lager rund um den rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro spricht da von der Diktatur. Es gibt jetzt am Samstag große Demos im Land, die fordern, den Richter abzusetzen, die Meinungsfreiheit retten wollen. Und da ist Musk die absolute Ikone geworden. Und das hilft natürlich jetzt diesem Lager auch in diesem Jahr, in dem Kommunalwahlen stattfinden. Ganz wichtige Wahlen. Während eher das linke progressive Lager sich hinter Jim Moraes versammelt hat, auch Präsident Lula hat sich ja positiv gegenüber dieser Entscheidung geäußert und hat gesagt, ja, jedes Unternehmen muss sich dem brasilianischen Gesetz beugen, auch wenn es ein reicher Milliardär ist, der in den USA lebt. Wir sind Brasilien, wir sind kein Bananenland. Von dem her ist das so politisch und polarisiert geworden, dass da, glaube ich, eine Diskussion abseits dieses Schwarz und Weiß, zumindest in diesem Jahr, zumindest bis zu den Wahlen, sehr unwahrscheinlich scheint. Und so eine Diskussion wäre aber in meinen Augen durchaus wichtig, denn sowohl Elon Musk als auch der Richter haben durchaus umstrittene Positionen da. Also es gibt auch durchaus Kritik an dem Richter von Experten, die sagen, er ist da einfach über die Linie geschritten in manchen Diskussionen, in manchen Entscheidungen. Und es wäre sehr wichtig, darüber zu diskutieren, auch für zukünftige Fälle.
Unsere Korrespondentin Anne Herberg zur Sperrung von X in Brasilien. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Interesse.
Dennis, bei dem Thema, das du mitgebracht hast, geht es um Krieg und die Frage, wer produziert die Waffen? Klar ist, im heißen Krieg spielt Technologie eine große Rolle. Da es eine gewaltsame Auseinandersetzung ist, haben Staaten und Konfliktparteien schon immer versucht, mit Technik dem Feind überlegen zu sein, also mit besseren Gewehren, schnelleren Panzern, leistungsfähigeren Raketen. Und hier gibt es eine neue Entwicklung. Immer mehr kommt diese Kriegstechnik nicht mehr aus Rüstungskonzernen, sondern von Tech-Firmen, vor allem aus dem Silicon Valley in den USA. Du hast dich damit beschäftigt, Dennis, wie sehr gerade Technologieunternehmen in die Rüstungsindustrie einsteigen. Warum hat dich das überhaupt interessiert?
Das hat bei mir alles angefangen mit Anduril. Und ich meine mit Anduril nicht Aragorns Schwert aus Herr der Ringe, geschmiedet aus den Bruchstücken von Narsil, sondern ein Rüstungs-Startup aus den USA. Anduril, die entwickeln KI-gesteuerte U-Boote, Grenzschutzsysteme, Kampfdrohnen. Und dieses Unternehmen war zuletzt ganz viel in der Tech-Presse, weil der Wert inzwischen auf 14 Milliarden Dollar geschätzt wird. Also ist eine wertvolle Firma. Und mich hat das stutzig gemacht, weil hinter Anduril steckt nicht jemand aus der Rüstungsindustrie, irgendwie ein General oder so, sondern Palmer Luckey. Und das ist ein Tüftler, Unternehmer, Gamer, der tritt immer so auf in so Hawaii-Hemden und Flipflops. Und Luckey hat vor ein paar Jahren das Virtual Reality Headset Oculus gebaut, Oculus, und vor 10 Jahren an Facebook verkauft. Und ich habe mich seitdem gefragt, wie kommt es denn eigentlich, dass so ein Games-Entwickler jetzt irgendwie Waffen baut? Das hat für mich nicht wirklich zusammengepasst mit diesem Blick auf Silicon Valley, und ich wollte mehr wissen. Und jetzt glaube ich, das ist ein Thema, das die nächsten Jahre bestimmen wird.
Das heißt, du würdest sagen, Anduril und Palmer Luckey sind kein Einzelfall, sondern es ist wirklich ein Trend?
Ja. Und das hat mich wirklich überrascht, weil ich dachte, es wären nur ganz, ganz wenige Unternehmen. Aber ich lag da falsch. Es ist ein Trend, hat mir Professor Roberto J. Gonzalez verraten.
Really, the hard part about doing this research is putting together the pieces of a puzzle.
Anduril ist halt nur ein kleines Puzzlestück, hat er erzählt, eins von vielen. Und wenn man diese Puzzlestücke zusammensetzt, dann sieht man halt, wie sehr sich gerade die Militärindustrie verändert hat und auch noch verändern wird. Roberto Gonzalez ist Anthropologe, der forscht an der Universität von San Jose im Silicon Valley über Tech und die Rüstungsindustrie. Und er hat dieses Jahr eine Studie veröffentlicht über die Gelder, die in diese Militär-Startups fließen. Und also das hat sich wirklich in sich, was da drin steht.
Also ich vermute mal, da fließt viel Geld in die Startups, oder?
Ja, 28 Milliarden US-Dollar. So viel haben US-Militär und Geheimdienste laut konservativen Schätzungen an Microsoft, Amazon, Google bzw. Alphabet gezahlt zwischen 2018 und 2022. Und was aber noch erstaunlicher ist, ist, wie viel Geld auch so Wagniskapitalgeber, also VC-Funds, in diese Startup-Rüstungsindustrie buttern, kann man so sagen. Also über 100 Milliarden Dollar sind an Rüstungs-Startups geflossen zwischen 2021 und 2023. Und das sind so Firmen, an die das Geld fließt, die sagen den meisten Menschen wahrscheinlich gar nichts. Die heißen sowas wie Shield AI, Rebellion Defense, Epirus, Hadrian, Skydio, aber eben auch Anduril und die Überwachungssoftwareentwickler Palantir. Und vor 10 Jahren noch, da waren diese VC-Investitionen in Rüstung viel, viel kleiner, unter 5 Milliarden Dollar im Jahr.
Okay, was hat sich denn verändert? Warum sind diese Investitionen so stark gewachsen?
Also ein Grund, der mir verraten wurde, die traditionelle Rüstungsindustrie selbst, sagt Caroline Krohn.
Und wenn man ein Militärprodukt entwickelt, dann kann man sehr, sehr locker 20 Jahre Produktionszeit einrechnen. Ja, weil man natürlich immer auch antizipieren muss, wie wird sich geopolitisch die Welt verändern? Wer wird eine Rolle spielen? Wo sind die Risiken von morgen in geopolitischen Konstellationen?
Caroline Krohn ist IT-Sicherheitsexpertin, ist Gründerin und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Digitalisierung. Und vor allem, was ich vorher nicht wusste, bevor ich mit ihr gesprochen habe, sie ist Militärwissenschaftlerin, selbst lange in der Rüstungsindustrie tätig bei Boeing. Und sie hat mir erzählt, die Produkte brauchen einfach sehr viel Zeit. Und das hat gute Gründe, dass das so lange braucht. Und jetzt kommen halt diese Startups auf den Markt und sagen, das ist nächsten Monat fertig. Haben wir hier schon ganz, ganz schnell gemacht. Und der andere Grund, der ist aber noch ganz viel simpler, hat mir Roberto Gonzalez von der Uni San Jose verraten: Geld.
There's no question about it. When you're talking about $1 trillion a year, granted, not all of the $1 trillion that.
Ja, das Budget für Militär- und Rüstungsindustrie in den USA beträgt fast $1 billion, also fast 1000 Milliarden US-Dollar. Und ein Teil davon wird eben für neue Technologien ausgegeben. Und die Tech-Firmen, die sehen dieses Geld und die sagen, das wäre komplett blöd, dieses Geld einfach liegen zu lassen. Also sie müssen da hinterher sein.
Was genau entwickeln denn diese Unternehmen? Also was für Anwendungen kann man sich da vorstellen?
Das sind im Großen und Ganzen KI-Startups. Also da geht's um so autonomes Kriegsgerät, also zum Beispiel Drohnen, die selbstständig Ziele auswählen. Dann gibt's automatisierte Verteidigungssysteme gegen solche Drohnen. Und dann gibt's Überwachungssysteme, die dann so Ziele markieren für Soldatinnen und Soldaten und so. Und natürlich geht's auch um ganz viel so Software, Cloud-Speicher, Büro, Verwaltung, Kartensoftware. Und das alles kann, beziehungsweise soll jedenfalls, helfen, im Gefecht schneller zu reagieren. Aber vor allem geht's bei dieser Militärtechnik aus den Tech-Unternehmen um ein ganz großes Versprechen, hat mir Professor Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr verraten.
Okay, wir haben verstanden, Kunde, was das Problem ist. Wir patchen das innerhalb von 48 Stunden oder so. Oder wir tauschen irgendwie ein Bauteil aus und in der nächsten Charge, die wir liefern, sind dann gehärtete Module drin, zum Beispiel für GPS oder so, sodass eben das System nicht so leicht gestört werden kann und so weiter und so fort.
Ja, also es geht um Patches, um schnelle Weiterentwicklung. Und Frank Sauer hat mir auch erzählt, dass es durchaus zufriedene Kunden gibt, zum Beispiel in der Ukraine. Da wird gerade sehr viel Technik von diesen Startups eingesetzt, etwa Anduril. Und damit machen sie dann weiter Werbung. Und der Slogan ist dann so ganz zynisch, Battle Tested in Ukraine, also in der Ukraine getestet.
Also ich kann mir ganz gut vorstellen, warum das fürs Militär spannend ist. Muss aber ganz ehrlich zugeben, Dennis, mir ist ein bisschen mulmig beim Gedanken, dass irgendwelche hippen Startups in Kalifornien Kriegsgerät entwickeln. Wie geht's dir, Markus?
Also wir reden ja hier sozusagen von einem Schlag von Menschen, über den wir in der letzten Folge auch geredet haben, wo hinter der, jetzt mal stark ausgedrückt, vielleicht auch menschenverachtende Philosophien manchmal stecken und die alles fürs Geld tun und die in der Vergangenheit unter Beweis gestellt haben, alles, damit die Firma möglichst schnell wächst, entgegen allen ethischen Bedenken, die es schon gibt. Mir wird ja ehrlich gesagt nicht nur mulmig, sondern ein bisschen schlecht.
Mhm. Was für Bedenken stehen denn da im Raum insgesamt?
Ja, also ihr seid damit wirklich nicht alleine. Das ist jetzt nicht, also mir ging es damit auch so. Und es gibt jetzt auch wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Bedenken von auch allen ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe. Und so mein Eindruck war bei der ganzen Kritik, das ist ein recht neues Feld. Und es gibt jetzt auch nicht so das eine Argument, auf das sich alle einigen können oder so das, die drei Argumente. Ich habe so zwei ganz wichtige Punkte, die ich anbringen möchte. Der erste kommt von Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr.
Wenn ich zwei Streitkräfte habe, die sich da irgendwie möglicherweise so belauern und die sind beide in der Lage, autonom Ziele zu erfassen und zu bekämpfen, was ist, wenn die aus Versehen aufeinander schießen?
Ja, dann droht ein sogenannter Flash War, ein algorithmischer Kriegsausbruch, entschieden von Maschinen, wo alle erstmal verwirrt sind, warum schießen wir eigentlich aufeinander? Finde ich nicht so schön, wenn das passieren könnte. Und der andere Punkt kommt von Caroline Krohn, die eben auch daran erinnert, wie sehr zum Beispiel die Ukraine im Moment auch abhängig ist von diesen Tech-Unternehmen. Also Beispiel, ohne Elon Musks Starlink-Satelliten hätte das ukrainische Militär kein Internet oder sehr viel weniger.
Also das heißt, wir sind in unseren geopolitischen Maßnahmen komplett abhängig von den Stimmungen eines Milliardärs.
Ja, die sich natürlich auch einfach ändern können. Und Caroline Krohn sagt auch, diese Unternehmen sammeln Daten, sehr viele Daten und machen damit ihre Produkte wertvoller, besser und erzeugen damit dann eben auch so eine Art Abhängigkeit, weil man dann immer sich mehr auf diese Produkte verlässt und das könnte auch gefährlich werden.
Also es gibt ja noch einen anderen Grund, warum es gefährlich sein kann. Darauf hat der DeepMind-Gründer Mustafa Suleiman hingewiesen in seinem Buch The Coming Wave, das jetzt kürzlich erschienen ist. Er sagt, eine große Gefahr, die von KI ausgeht, und es geht ja hier um KI-Entwicklung, besteht darin, dass anders als frühere Technologien künstliche Intelligenz nie dagewesene Asymmetrien schaffen kann und damit gewaltige Machtverschiebungen, heißt, weg von Staaten und Militär hin zu kleinen Gruppierungen auch, also kleine Guerillagruppen oder Militärs, die KI auch als Waffe nutzen können, weil die eben von Startups geliefert werden. Also eine komplett neue Situation, die sich hier auftut.
Mhm, absolut.
Wie sieht das eigentlich hier in Deutschland aus?
Das ist sehr, sehr viel entspannter. Und also es passiert hier auch, aber es ist wirklich in einem sehr, sehr geringen Maß. Es gibt ein sehr nennenswertes deutsches Militär-Startup, über das viel gesprochen wird gerade. Helsing heißen die. Es gibt in der Bundeswehr den Cyber Innovation Hub. Da soll auch so nach US-Vorbild in Startups investiert werden, neue Entwicklungen begünstigt werden. Die sind aber viel strenger reguliert, sehr, sehr viel vorsichtiger. Die machen nicht solche weitreichenden Sachen. Und es gibt seit neuestem ein Memorandum zwischen Rheinmetall, also einem althergebrachten Rüstungskonzert, und Anduril, ja, diesem hippen Startup, um gemeinsam neue Waffen zu entwickeln oder die Produktion hochzufahren. So. Aber wie gesagt, das ist alles in einem sehr geringen Maße. Ich glaube aber, es ist auch hier angekommen.
Mhm. Eine Entwicklung, die wir auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Vielleicht noch eine Nachfrage. Was halten eigentlich die MitarbeiterInnen von Google, Amazon, Microsoft von diesem Shift zum Militär oder auch von diesen Startups? Die MitarbeiterInnen von diesen Startups, ist denen das völlig egal, dass man da jetzt sozusagen ein völlig neues Feld einsteigt?
Nee, ich glaube nicht. Also gerade bei diesen Militär-Startups ist es, glaube ich, eher so, die Leute gehen dahin, weil sie da arbeiten wollen. Also sei es, weil es da viel Geld gibt oder weil sie überzeugt sind. Bei den großen Tech-Firmen und sowas, die da plötzlich reingehen, gibt es sehr, sehr viele Bedenken. Also es gab Proteste von Google-Mitarbeitenden, Leute wurden auch gefeuert wegen diesen Protesten. Also ich glaube, da braut sich auch nochmal was zusammen, dass da Leute eben das nicht machen möchten.
Und jetzt könnte man vielleicht aber auch fragen, sind wir zu kritisch bei diesem Thema? Sind die Produkte nicht A, einfach vielleicht sehr gut und B, ist es nicht nachvollziehbar, dass sich halt so ein Unternehmen diese Aufträge entgehen lassen? Markus, du hast ja schon gesagt, wie bedenklich du das alles findest, aber lass dich mal provozieren. Sind wir da vielleicht ein bisschen zu kritisch?
Ich würde wirklich sozusagen einen Blick in die Tech-Geschichte werfen, der letzten, lassen wir 25, 20 Jahre sagen, wo sich ja gezeigt hat, wie schwer Regulierung schnellen technischen Entwicklungen sozusagen beikommen kann. Und jetzt ist ja Kriegsgerät eigentlich, was sowieso hart reguliert ist. Und da sehe ich schon sozusagen alleine auf die, also von allen ethischen Bedenken ab, alleine da eine große Gefahr, dass sie sehr schnell, sehr, ich sage jetzt mal, revolutionäre Dinge passieren, die niemand mehr einfangen kann, wenn sie erst mal draußen sind. Und dann halt immer noch hinten dran die Frage, sind Milliardäre eine gute Idee, also ganz generell, und dann aber auch, wenn sie Kriegsgerät bauen? Ich bin mir da nicht sicher.
Ja, ich glaube, man muss da so, also fair bleiben, wäre so meine Position. Ich glaube, vieles, was davon entwickelt wird, kann auch helfen. Also Menschen in Gefechten oder in Krisensituationen könnte auch gut sein, aber man muss sich das, glaube ich, sehr, sehr genau anschauen, weil das, was diese Firmen können, ist Hype aufbauen. Also das haben sie aus der Startup-Welt gelernt, machen sehr, sehr tolle Videos, zusammen mit YouTube-InfluencerInnen und sowas, wow. Auch Bekannten. Und ich muss sagen, dann müssen wir, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig gucken, um zu trennen Hype und Wirklichkeit. Also was machen sie wirklich? Und das glaube ich, müssen wir weiter vorsichtig beobachten.
Das machen wir. Vielen Dank, Dennis. Du, Markus, hast ein Thema mitgebracht, über das man, glaube ich, auch trefflich diskutieren kann.
Das stimmt.
Sind bargeldlose Busse schon Digitalzwang? Das hast du dich gefragt, Markus. Der Anlass war, dass die Berliner Verkehrsbetriebe hier in Berlin, wie der Name schon sagt, wo wir Breitband produzieren, Bargeld in Bussen seit dem 1. September abgeschafft haben. Man kann also nicht mehr Cash bezahlen oder nicht mehr mit Bargeld, Münzen und Scheinen bezahlen. Bevor du uns gleich erklärst, was Digitalzwang genau heißt, kurze Verständnisfrage. Darunter würde für dich alles fallen, also auch Giro, Kreditkarte, denn da hat man ja manchmal auch so eine Plastikkarte in der Hand.
Also das ist jetzt tatsächlich schon sozusagen spannend, das zu fragen, weil, da müssen wir gleich genauer drüber reden, ich will der Vollständigkeit halber noch sagen, es gibt noch eine dritte Alternative, über die sich dann auch trefflich diskutieren lässt, nämlich eine Prepaid-Karte. Aber bei allen Alternativen gibt es eben digitale Komponenten und von daher fand ich die Antwort auf diese Frage gar nicht so leicht zu finden und wollte dem dann mal nachgehen.
Okay, dann sag doch mal, wie wird Digitalzwang definiert?
Ein sehr griffiges Beispiel, wie ich einem aktuellen Netzpolitik-Artikel entnommen habe, sind zum Beispiel Schwimmbäder in Berlin. Die verkaufen Tickets zu bestimmten Tageszeiten nicht mehr vor Ort, sondern dann muss man die Webseite benutzen und das digital vorzeigen. Die griffigste theoretische Erklärung, die ich gefunden habe, ist aus dem Buch Digitale Mündigkeit von Lena Simon. Sie ist Philosophin, Aktivistin bei der NGO Digital Courage und Autorin und die hat es in drei Punkten definiert. Sie schreibt nämlich in dem Buch: Wenn eine Dienstleistung analog möglich wäre, aber nicht angeboten wird, und wenn ein Verzicht die Teilhabe am öffentlichen Leben einschränkt, und wenn ein vorhandenes analoges Alternativgebot so unattraktiv ist, dass es faktisch eigentlich nicht umsetzbar ist oder in Frage kommt, wenn diese drei Dinge zutreffen, dann ist das Digitalzwang. Es geht ja also, kann man anders formulieren, um die Auswirkungen der Digitalisierung. Einerseits trägt ja so einen Fortschrittsgedanken mit. Wir wollen ja eigentlich alles, macht unser Leben oft einfacher. Aber andererseits stellt die Diskussion um den Digitalzwang dann eben die Frage, was ist eigentlich mit denen, die nicht wollen und auch mit denen, die nicht können?
Also Zwang ist ja wirklich kein schönes Wort, finde ich. Es impliziert negative Folgen für die Betroffenen. Aber andererseits ist Digitalisierung ja was, was wir eigentlich uns immer so sehnlichst wünschen. Mhm. Es ist ja wirklich was Erstrebenswertes, dass die Dinge mal einfacher und digital funktionieren. Dennis, was würdest du denn sagen? Mhm. Muss Digitalisierung generell auch ihre Grenzen haben? Oder muss Digitalisierung generell auch ihre Grenzen haben? Gibt's da was, wo du sagen würdest, das ist mir jetzt zu viel, da möchte ich echt nicht mehr mitgehen?
Das ist so gar keine. Also das möchte ich überhaupt nicht digital. Ich weiß nicht. Ich finde, diese Alternative ist ganz, ganz wichtig. Ich bin zum Beispiel oft genervt, wenn man Tickets nur digital kaufen kann und dann nicht einfach nur spontan ins Museum gehen kann, hier in Berlin oder so, sondern dass man sich so einen Zeitslot reserviert. Ich bin dann immer ganz genervt davon. Wenn es eine Alternative gibt, dann finde ich das okay.
Oder wenn es gut gemacht ist vielleicht, ne, dass man spontan reagieren kann. Aber Markus, wir wollen das ganz genau jetzt aufdröseln. Ja. Wenn du sagst, die, die nicht wollen und die, die nicht können. Also wenn du das unterscheidest, kann man dann noch genauer sagen, wer das eine ist, wer das andere ist und was das für die beiden Seiten bedeutet? Also fangen wir mal an mit erstmal, wer kann nicht?
Das weiß Sandy Jahn von der Initiative D21, einem Verein, der sich für die digitale Gesellschaft einsetzt, der die Digitalisierung begleitet. Also schon auch so ein bisschen im Sinne von pro-digital. Und die geben jedes Jahr den D21 Digitalindex heraus, wo untersucht wird, wie weit die Digitalisierung in Deutschland eben ist. Und vor allem für uns heute interessant, da wird auch geguckt, was macht das mit den Menschen. Und Sandy Jahn ist eben Referentin Strategic Insights und Analytics, heißt, sie leitet den Index fachlich.
Komplett analog, also noch offline, sind 6%, also ungefähr 5 Millionen Menschen, wenn man das hochrechnet.
Das ist ja schon eine ganze Menge und das sind halt eben ganz klassisch die, die nicht können, weil sie es nicht verstehen, weil sie es nicht lernen können, weil sie es nicht leisten können vielleicht sogar. Und es gibt ja dann manchmal so die Klischeevorstellung, ganz böse formuliert, es stirbt sich aus. Ja, also irgendwann gibt es nur noch Menschen, die alle Digital Native sind, aber daran glaubt Sandy Jahn nicht.
Die Zahl wird auch immer kleiner. Ich glaube nie, dass sie gegen Null gehen wird. Ich denke, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich glaube, sie wird noch ein bisschen kleiner werden.
Aber für die, die eben drunter fangen, bedeutet dann Digitalzwang ein vom Leben ausgeschlossen sein. Zum Beispiel, wenn eben die oben erwähnten Badetickets, wenn man die nur digital haben kann. Oder zum Beispiel, das ist ein Beispiel, was sie mir gesagt hat, wenn Banken ihre Filialen schließen und auf online verweisen. Oder wenn es eine Bahncard gibt, die standardmäßig in der App ist, aber nicht mehr als Plastikkarte. Und man selbst für so eine Papierersatzversion, die es schon gibt, aber auch da wird dann ein Online-Account angelegt. Und das ist eben der wichtige Punkt immer. Falls es keine Alternativen gibt, schließt es wirklich Menschen vom Leben aus.
Okay, und dann haben wir noch die, die könnten, aber nicht wollen. Wer ist das und warum wollen die nicht?
Also man könnte da tatsächlich jetzt irgendwie eine Stunde drüber reden, weil es gibt viele verschiedene Bevölkerungsgruppen, die so eine Skepsis gegenüber der Digitalisierung haben. Und am spannendsten fand ich aber, und die will ich rausgreifen, dazu gehören auch Menschen mit hoher digitaler Kompetenz, sagt Sandy Jahn.
Und dann haben wir noch eine Gruppe, das nennen wir die ambivalenten Profis. Die haben ein sehr hohes Kompetenzniveau. Und stehen der Digitalisierung, wie der Name sagt, sehr ambivalent gegenüber. Das heißt, sie sehen sowohl die Chancen, aber auch eben die Risiken. Und die sagen sozusagen, Obacht, ihr müsst mal ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht quasi turbo digitalisiert und da sozusagen diese Risiken überhand nehmen.
Und die Risiken, um die es da geht, das sind all die, über die wir auch in der Sendung häufig sprechen, vor allem Demokratiegefährdung und Nachhaltigkeit. Datenschutz, interessanterweise, also in der Umfrage von D21, spielt da nicht so eine große Rolle. Und nicht mehr die Wahl haben, das ist auch ganz wichtig, also dieses Gefühl. Laut Sandy Jahn ist das möglicherweise in Zeiten von Multikrisen, wo wir leben, auch so ein Treiber dafür, dass man sich gegen der Digitalisierungsschritte oder Zwänge wehrt, weil es dann halt noch was sich ändert.
Also es klingt erstmal nach einer sehr emotionalen Sicht sozusagen,
das, ja.
So als gäbe es keine Sachargumente. Aber wenn wir mal bei diesem kleinen Beispiel, sag mal Anführung, kleinen Beispiel, ja, wie dem Bargeld im Bus bleiben, kann man denn dann noch von Digitalzwang sprechen?
Das wiederum habe ich natürlich selber nicht beantworten können, habe es deswegen Lena Simon gefragt von Digital Courage und die das Buch geschrieben hat, was ich vorhin erwähnt habe. Und die Wahl zwischen analog und digital zu haben, das ist, sagt sie, ein ganz wesentliches Merkmal einer Demokratie, die sich digitalisiert. Und genau deswegen braucht es eben die Leute, die in Anführungszeichen aus Gründen nicht wollen.
Leute, die das kritisch prüfen und entsprechend auch sagen, das, was meiner Prüfung nicht standhält, das möchte ich nicht benutzen. Und das ist eigentlich total wichtig, dass wir mehr von diesen Leuten haben, weil nur dann kriegen wir auch einen gesamtgesellschaftlichen, demokratischen Prozess hin, mit dem wir unsere Technik mal hinterfragen. Und nur dann lassen wir uns nicht von den Musks und wie sie alle heißen der Welt unsere Technik diktieren. Und nur dann haben wir auch eine Chance, irgendwie demokratische Strukturen zu erhalten.
Also man könnte fast sagen, die ambivalenten Profis, die D21 identifiziert hat, sieht Lena Simon hier als Organ demokratischer Kontrolle. Und ich fand das schon einen sehr starken Punkt dafür, dass man vielleicht eben doch auch kleinere Digitalisierungsschritte kritisieren kann. Weil wenn keine Wahlfreiheit mehr da ist, dann ist man ja der digitalen Lösung mehr oder weniger ausgeliefert. Und deswegen findet Lena Simon dann letztlich auch, dass aus Digitalcourage-Perspektive zumindest auch Bargeldverbot im Bus als ein kleiner Schritt in Richtung Gefährdung der Demokratie gesehen werden kann.
Im Kleinen ist da was dran. Das Problem an Digitalzwang ist ja nicht, dass es hier und da und dort mal an einer Stelle eine Kleinigkeit ausschließlich digital geht. Das Problem ist, dass es ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist, in dem es überall plötzlich die Dinge nur noch digital funktionieren. Und ehrlich gesagt, wir warten ja die ganze Zeit darauf, dass endlich mal mehr Digitalisierung Einzug hält. Wir finden es nur total ärgerlich, dass gleichzeitig die analogen Alternativen sofort abgeschafft werden. Es müsste beides möglich sein.
Und das fordert Digitalcourage übrigens auch in einem grundgesetzlichen Rechtsanspruch, also der Rechtsanspruch auf nicht digitale Lösung, damit man sich im Zweifel erklagen kann, dass es eben auch eine analoge Alternative gibt, damit diese Wahl, die diese demokratische Funktion hat, auch immer bestehen bleibt.
Das heißt, das wäre jetzt auch nochmal meine Frage gewesen. Ich habe nicht das Grundrecht, sagen wir mal, analog unterwegs zu sein. Ich kann das, also es ist nicht im Grundgesetz oder irgendwo verankert.
Also um es wie im Internet zu sagen, ich bin kein Jurist. Das heißt, ich vermute, man kann sich sowas vielleicht irgendwie herkonstruieren. Aber ich wüsste nicht, dass es im Moment eben einen Willen auf oder eine Verpflichtung zum Analogsein gibt. Das ist bei staatlichen Stellen vielleicht nochmal anders, aber bei Unternehmen, die haben ja sozusagen die Wahlfreiheit.
Also ist nicht explizit irgendwo wahrscheinlich dokumentiert. Ja. Okay, dann lass uns doch nochmal den Bogen schließen und zurück zu den Berliner Bussen kommen. Aus Digitalcourage-Sicht kann ich deren Argumentation sehr gut nachvollziehen. Mhm. Aber nun interessiert mich natürlich brennend, Markus, zu welchem Schluss bist du denn gekommen?
Also fest kann ich nur sagen, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, sind bargeldlose Busse Digitalzwang, ist eine Gretchenfrage. Okay. Weil die sehr gut die Grenze, diese Gratwanderung zwischen Digitalzwang und Digitalisierung zeigt. Und ich bin jetzt wiederum interessiert, was sagt ihr eigentlich dazu, und will aber vorher noch so ein bisschen mitgeben, warum ich wie tendiere, weil dieses Beides muss möglich sein. Das hat, was Lena Simon gesagt hat, das sieht Sandy Jahn von der Initiative der 21 nicht ganz so. Aber sie hat mir bestätigt, dass es ihrer Ansicht nach zwar kein analoges Äquivalent geben muss, aber es muss etwas geben, das ist so einfach, als gäbe es ein analoges Äquivalent. Also hier die Frage, wäre das vielleicht die Prepaid-Karte? Ich finde, danach kann man die Frage, ist das jetzt Digitalzwang ganz gut angehen? Es gibt ja eben diese alternativen Methoden. Allerdings, kleines Detail noch am Rande, ich kann euch nicht genau sagen, wie die BVG das sieht. Ich habe die angefragt, die haben gesagt, ja, Herr Richter, wir rufen Sie auf jeden Fall zurück und sagen Ihnen, ob ein Interview stattfindet. Das hat leider nicht stattgefunden, also nicht mal das Interview, also die Absage. Hamburg hat es übrigens seit Jahresanfang ähnlich, kein Bargeld, als Alternative gibt es eine Prepaid-Karte. Und ich habe mit Rainer Wohl gesprochen, dem Pressesprecher vom Hamburger HVV, und der hat mir bestätigt, dass es manche Menschen schon überfordert, Giro- oder Kreditkarten zu haben. Das heißt, würde man nicht als äquivalente Alternative sehen. Und die Prepaid-Karten, die gibt es ganz viel an über 2000 Verkaufsstellen. Und er sagt, der HVV sichert zu, das ist total anonym und auch übertragbar. Da finde ich, könnte man vielleicht drüber nachdenken, vielleicht ist das ja eine äquivalente Alternative. Dann wäre die Frage, bargeldlose Busse, ist das Digitalzwang? Nein. Aber wie seht ihr das jetzt, nachdem ihr all das wisst, was ich erlebt habe in den vergangenen Tagen?
Ich bin da so, ich denke, ja. Ich weiß nicht, es ist so schwierig, weil ich bin da so, okay, man muss es ja irgendwann mal machen und dann vielleicht tut es auch einfach einen Moment kurz weh, so, und dann bin ich bei der Prepaid-Karte eigentlich gute Idee, aber dann löst es ja nicht das Problem, was die BVG hat, so wie ich das verstanden habe, nämlich das einfacher zu machen, günstiger zu machen, zu entlasten, die Busfahrerinnen und Busfahrer, und dann ist man so, okay, haben wir gemacht, aber jetzt müssen wir Prepaid-Karten ausstellen und uns darum kümmern, das verursacht wieder Kosten und dann ist man wieder bei Null.
Nur ganz kurz, also im Rahmen meiner Recherche nein, weil das Hauptproblem ist, alle Busse müssen Bargeld dabei haben, das ganze Wechselgeld, und diese Wechselgeldmaschinen sind alt und sind teuer zu reparieren. Also Prepaid-Karten sparen schon.
Okay.
Es gibt immer Gründe, ne? Muss man auch mal sagen.
Ja, natürlich.
Also ich habe drei Sichten darauf. Ja. Erstens, Zwang ist, finde ich, kein schönes Wort, aber manchmal doch ganz hilfreich. Also zum Beispiel gibt es ja den Zwang, zumindest für Freiberufler, die Steuererklärung digital abzugeben, hätte ich niemals gemacht, wenn ich nicht dazu gezwungen worden wäre. Und jetzt bin ich damit absolut im Frieden. Zweite Sicht ist, für mich ist digital alles okay, wenn es, was wir vorhin besprochen haben, einfach zu bedienen ist. Also wenn ich spontan sein kann und nicht ins Museum gehen will und dann erstmal irgendwie stundenlang vorher das jetzt digital bestellen muss und es geht nicht. Und drittens, glaube ich, wäre ich dann immer dagegen, wenn es wirklich viele Menschen gibt, die eingeschränkt sind dadurch. Also das wäre für mich ein Gradmesser.
Ja.
Solange es viele Menschen gibt, die aus zum Teil objektiven Gründen eingeschränkt sind, finde ich, kann man es eigentlich nicht machen.
Ja, ich finde sozusagen, das ist wiederum eine spannende ethische Frage, ne? Also wie viele Menschen müssen betroffen sein, damit wir als Gesellschaft immer noch sagen, wir behandeln eigentlich alle gleich? Und was ich noch einen wichtigen Punkt fand mit der Prepaid-Karte ist, der Unterschied zum Bargeld ist ja, das ist genauso anonym, wenn wir dem HVV oder der BVG Glauben schenken dürfen. Und ich will jetzt den Unternehmen nicht unterstellen, aber allein die Frage, dass hier eine zusätzliche Stufe von Vertrauen ins Spiel kommen muss, dass die da nicht Bewegungsprofile erstellen oder sowas, zeigt klar, finde ich, wie verständlich zumindest der Punkt von Digital Courage ist. Also ich finde das immer noch sehr unbeantwortet, aber wichtig, dass wir diese Frage mal wieder stellen.
Und weiter diskutieren. Damit sind wir am Ende dieser Breitbandausgabe. Dennis Kogel und Markus Richter, schön, dass ihr beide hier wart. Vielen Dank euch beiden. Danke auch an Pia Behme, die die Redaktion dieser Ausgabe hatte. Und danke auch an unseren Tontechniker Julian Kretschel dafür, dass wir so gut klingen, wie wir klingen. Und natürlich danke auch an euch, liebe HörerInnen, fürs Zuhören. Eure Gedanken könnt ihr gern per Mail mit uns teilen. Wir freuen uns auf Post an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Und wir freuen uns auch über Weiterempfehlungen und Rezensionen auf allen sozialen Medien oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Vera Linz und wir alle hier sagen Tschüss.
Tschüss.